Gott, ich will dir danken, dass du mit uns reden möchtest. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir es lesen dürfen, dass wir es predigen dürfen, dass wir es in uns aufnehmen dürfen, dass wir auch Probleme damit haben dürfen, dass wir uns einfach der Sache stellen dürfen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du mit uns Gemeinschaft haben möchtest. Und ich will dich jetzt einladen in diese Predigt, dass du redest zu unseren Herzen, Herr, dass wir erfüllt werden irgendwie von dem, was du heute sagen möchtest, Herr. Und ich danke dir jetzt schon für diese Lobpreiszeit und dass du deinen Finger schon irgendwie so drauf hältst auf dem, was wichtig ist, Herr. Und ich danke dir, dass wir jetzt auch noch Worte nutzen dürfen, um dich zu erforschen, Herr. Segne jetzt einfach diese Zeit. Amen. Gut. Ich habe schon am Anfang alles verraten. Ich möchte heute über Reformation sprechen, weil ich einfach gemerkt habe, wo ich mich vorbereitet habe, dass das ein Thema ist, was zwar 500 Jahre zurückliegt, aber trotzdem noch so aktuell ist und irgendwie greifbar ist. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken über Reformation gemacht hast oder ob du einfach nur glücklich bist, dass es quasi einen Feiertag mehr im Kirchen- oder im Kalender gibt, quasi, den du nutzen kannst und sogar noch ein langes Wochenende draus machen, wenn du noch einen Brückentag einbaust, dann alles ist super. Wenn wir einfach mal zurückschauen an Reformation, dann geht der Tag ja darauf zurück, dass Martin Luther eigentlich die Hutschnur geplatzt ist und er die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt hat. Und irgendwie finde ich das schon mal cool, weil als Jesus Freaks mal so ein Statement zu setzen, quasi so ein Pamphlet, so ein Zettel. Vielleicht hätten wir heutzutage Spraydosen, die wir nehmen würden, um die Kirche anzusprühen. Aber mal so ein Zeichen zu setzen und zu sagen, stopp, ich habe so die Nase voll gerade, ich möchte das gerne mal rauslassen. Und wahrscheinlich muss man auch Martin heißen, ne? Martin Luther, Martin Dreyer. Ist schon eine Verbindung vorhanden. Martin Dreyer ist der Gründer der Jesus Freaks, wer den noch nicht kennt. Und wir wollen uns heute mal so ein kleines Stückchen die Geschichte dieses Kerls anschauen und drüber nachdenken, was der quasi so gemacht hat und was der für uns so Bleibendes quasi gegeben hat, mitgebracht hat. Und da müssen wir ein paar Jahrhunderte zurückreisen, nämlich ins 15. bis 16. Jahrhundert. Wer mathematisch ein bisschen begabt ist, hat bei der 500-Zahl schon überlegt und gerechnet. Und ich will ungern jetzt den Lebenslauf des Martin Luthers wiedergeben. Spätestens nach dem Jubiläumslehr, letztes Jahr, hat es wahrscheinlich jeder irgendwo gehört, gesehen. Ihr habt es in der Schule dran gehabt. Ihr wisst ungefähr, was der so durchlebt hat. Ihr wisst, dass er fast durch einen Blitz gestorben ist. Und dadurch hat er zu Gott gesagt, jetzt alles, was ich habe, zu dir, ist Mönch geworden. Und wir wissen, dass spätestens, wenn du mal eine Bibel in der Hand hattest oder wenn du irgendwo mal im Internet eine Bibelübersetzung gesucht hast, da taucht irgendwie die Luther-Übersetzung auf. Das geht auf diesen Menschen zurück. Und um der Sache mal ein bisschen vielleicht so zu begegnen, wie das Martin Luther ging, ich weiß nicht, wie ihr euch manchmal so fühlt, ob ihr manchmal so zu Hause auf eurer Couch sitzt und vielleicht die neueste christliche Presse lest und so denkt, Mensch, wie können die nur? Wie können die nur das und das machen? Wie können denn nur Kirchenoberhäupter solche Entscheidungen treffen? Wie können denn nur die Ältesten von der Herzstückgemeinde das wieder jetzt von uns wollen? Wie können denn Christen sich so verhalten? Wenn ihr ungefähr dieses Gefühl kennt und das noch mit 10 vielleicht oder 100 multipliziert, dann wisst ihr, wie Martin Luther sich gefühlt hat, wo in dieser Zeit, wo er gelebt hat. Wir leben nämlich in einer Zeit, wo das grundlegendste Problem eigentlich geherrscht hat, dass die Menschen eben nicht dieses Wort Gottes in lesbarer Form zur Verfügung hatten. Es gab das Wort Gottes, logisch, hat nicht erst Martin Luther mitgebracht, aber es gab es quasi nicht in dieser Sprache, wo Menschen es lesen und verstehen hätten können. Es lag noch nicht mal daran, dass die Menschen nicht lesen konnten, sondern es war einfach nicht existent. Und das hat dazu geführt, dass dieses Wort eigentlich nur Menschen gepredigt haben, die quasi eine Bildung hatten und gesagt haben, ich kann halt die Sprachen. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt immer aus der Urbibel quasi gelesen haben. Wahrscheinlich gab es schon ein paar andere Übersetzungen. Ich habe heute gelesen, es gab auch ein paar deutsche Übersetzungen schon, aber die haben sich nicht durchgesetzt. Warum auch immer. Auf jeden Fall gab ganz viele Menschen, geistliche Menschen, die haben dieses Wort gepredigt. Und das Problem ist, wenn du dieses Buch, und ich stelle es mal hier vorne hin, oder leg's, wenn du dieses Buch nicht hast, dann musst du einfach irgendwie glauben, was diese Menschen sagen. Weil du hast ja nicht die Chance zu sagen, ich guck nochmal zu Hause nach, oder wenn der vorne irgendwelche Bibelverse quasi spricht, die hatten noch nicht so den Beamer, wo die dann die Bibelverse angeworfen haben und du mitlesen konntest, sondern du musstest irgendwie vertrauen, dass das, was der Mensch sagt, richtig sein muss. Und wenn du ein guter Christ, denke ich, warst, also sein wolltest, und das wollen wir ja alle irgendwie, dann hast du das auch gemacht, was die Leute gesagt haben, weil du dir gesagt hast, Mensch, die müssen es ja wissen. Die haben es studiert. Wer es über den Satz manchmal so hört, die haben es halt studiert. Ganz viele gehen irgendwie zum Arzt und sagen, der hat das und das gesagt, da muss es ja wissen, der hat es studiert. Und so war das damals auch. Die hatten es eben studiert. Und wenn jemand was studiert hat, dann muss er es ja gelernt haben. Und dann vertraue ich diesen Menschen und ich kann es ja auch nicht in Frage stellen. Und ich denke, dass das quasi, wenn wir uns jetzt mal auf diese Zeit zurückdenken, und ich bringe jetzt noch die Potenz, die ich vorhin schon erwähnt habe, die Potenz hat quasi dazu geführt, und da neigt der Mensch ein bisschen dazu, wenn ich quasi einer der wenigen bin, die dieses Wort lesen können, dann bin ich natürlich wer. Ich bin der, der das Wort lesen kann und der es quasi predigen kann. Und wenn ich das quasi als zu einem Menschen so als Mitgift gebe, also du kannst was besser als der andere, dann neigt der Mensch, und das sehen wir quasi, wenn wir hinausgehen in diese Welt täglich, dann neigt der Mensch dazu, sich einfach gut zu fühlen und zu sagen, ich habe Macht, ich habe was in der Hand, ich kann Wort Gottes lesen, ich kann es predigen, ich kann was, was ihr nicht könnt. Und Menschen neigen dazu, und das ist auch immer noch heute leider so, den eigenen Vorteil aus diesen Dingen herauszuziehen. Und wir leben in einer Zeit Martin Luthers, wo die Kirche gesagt hat, also wenn ihr Christen werden wollt, wenn wir heute alle Christen werden wollen, dann geht es damit los, dass wir unser Leben reinigen müssen. Es geht damit los, dass wir unsere Sünden vergeben bekommen müssen. Ansonsten ist dort kein Weg zu Gott. Und jetzt kann man sich überlegen, was mache ich jetzt damit? Und die Kirche hat sich etwas Intelligentes überlegt und hat gesagt, ihr könnt diese Sünden freikaufen. Ihr könnt Geld dafür geben und die Sünde ist damit weggewischt. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für beide Beteiligten. Der Kirche geht es finanziell gut und die Menschen sind quasi von ihrer Sünde befreit. Und in dieser Zeit hat Gott quasi diesen Martin Luther, ich sag mal, aufstehen lassen. Dagegen aufstehen lassen. Er hat ihnen einen Ruf gegeben, hat gesagt, Martin, du sollst an dieser Situation was ändern. Ich möchte dich benutzen, um etwas an dieser Situation zu ändern. Und was hat dieser Martin gemacht? Ich habe es vorhin schon erwähnt, er hat quasi in seiner völligen Wut diesen Zettel an diese Tür genagelt, wo er quasi seine Thesen aufgestellt hat. Ihr könnt die gerne, ich habe sie heute nicht mitgebracht und lese euch vor, ihr könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen, was er dort mitgegeben hat. Aber eine ganz wichtige Sache, und für diese Sache stand Martin Luther, und für diese Sache, ich weiß nicht, warum es der erste Martin Luther brauchte, aber für diese Sache sollten auch wir heute noch stehen. Und zwar Gnade. Ein ganz einfaches Wort. Jeder von euch hat schon mal das Wort Gnade, denke ich, gehört. Hat es noch jemand gehört? Hat jeder das Wort? Wer hat von euch schon mal das Wort jetzt? So, jetzt. Wer hat schon mal das Wort Gnade gehört? Na, Thomas, heute das erste Mal. Sehr gut. Gnade. Martin Luther hat gesagt, wir sind alles sündige Menschen. Erstmal ein weiser Satz könnte ich heute in diesen Raum hinein, ich könnte quasi mich mit hinstellen, wir sind alles sündige Menschen. Ich bin ein sündiger Mensch, ihr seid sündige Menschen. Und wenn ich das jetzt sage, dann trete ich euch noch nicht mal auf die Füße, sondern es ist einfach die Wahrheit. Wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin, so zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Aus den verschiedensten Gründen auch immer und jeder wahrscheinlich auch in einer anderen Intensität oder in einem anderen Bereich. Aber wir sind Sünder. Und die Bibel sagt, wenn du Sünder bist, brauchst du, um zu Gott kommen zu können, Erlösung. Und hier hat sich aber was in die Kirchengeschichte eingeschlichen, dass man quasi gesagt hat, erstmal muss dieses Erlösungswerk, Veränderungswerk in dir vollbracht werden und erst dann kannst du diesen Gott annehmen in deinem Herzen. Und Martin Luther hat gesagt, wir nehmen zuallererst Gott in unseren Herzen an und dann wird das Erlösungswerk an uns quasi passieren. Ein Ding, was auf den Kopf gestellt wird. Jesus würde vielleicht dazu sagen, Mensch Leute, dafür bin ich gestorben. Und jetzt brauchen wir erst noch mal einen Martin, der es quasi wieder gerade rückt. Es ist was Grundlegendes, was Gott an dieser Stelle geändert hat. Und gleichzeitig hat er natürlich Gott noch alle Dinge in die Wege geleitet, die in die Wege geleitet werden mussten. Er hat den Buchdruck beispielsweise groß werden lassen durch Gutenberg. Und dadurch konnte natürlich diese Bibel gedruckt werden und konnte jedem Menschen eigentlich, also auf jeden Menschen weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mehr wie denen, die es hatten, in die Hand gedrückt werden und gesagt, hier, lies, das ist Wort Gottes. Da kannst du selber deine Schlüsse daraus ziehen und kannst selber die Dinge in deinem, dich mit den Dingen damit beschäftigen. Ich weiß nicht, wie ihr euch, ich habe mich heute so dran erinnert, wo ich meine allererste Bibel gekauft habe. Also meine Hoffnung für alle Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die mit diesem coolen Einband, wo so ein Sprayer hier drauf war und das war so ganz bunt. Und ich war mächtig stolz auf diese Bibel tatsächlich. Das war die erste Bibel, die ich hatte, die ich besessen habe. Und ich habe, klingt nicht so, als bräuchte ich Wasser. Jetzt muss es ja besser werden. Das war die erste Bibel quasi, die ich in meiner Hand halten konnte, wo ich vorne mein, geht ja immer dieses Buch gehört, Mitch, oder damals noch Michi, wieder vergessen. Dieses Buch gehört mir, meine Bibel. Ich kann in dieser Bibel lesen, ich kann Seiten blättern, ich kann drin rummalen, ich habe auch niemanden da in meiner Bibel rumgemalt habe, weil ich ein bisschen perfektionistisch bin und das immer nicht so gut aussah. Meine Frau ist mir da zum Beispiel ein riesen Vorbild. Ihr müsst die Bibel meiner Frau mal durchblättern. Es gibt keine weiße Seite mehr gefühlt. Also ich weiß nicht, hast du noch welche? Irgendwelche abtrünnigen Bücher, die du noch nicht gelesen hast. Aber dort wird alles markiert und man merkt quasi, wie mit welcher Leidenschaft sie Wort Gottes liest. Und so ein bisschen, den Hauch davon, habe ich quasi auch gespürt, wo ich meine erste Bibel in der Hand gehalten habe. Wie muss das für die Menschen gewesen sein, die aus dieser Tyrannei von Kirche gekommen sind, wo sie eben nicht lesen konnten und nur vertrauen konnten? Und wo es jemand gebraucht hat, der die Scheuklappen, die Lügen auch ein Stück entlarvt und die Wahrheit ausspricht. Heutzutage leben wir in einer völlig anderen Zeit. Wenn ich jetzt die Bibelübersetzungen in unserem Schrank zählen würde, ich weiß nicht, 10 verschiedene Übersetzungen, die ich lesen kann, könnte. Sarah liest, ich lesen könnte. Völlig andere Zeit. Von einer Zeit, wo keine Bibel existiert hat, die ich hätte lesen können, zu einer Zeit, wo ich mir sogar noch aussuchen kann, welche Bibelübersetzung ich denn für besser empfinde. Und ich kann im Internet heutzutage mir mehrere Übersetzungen nebeneinander anzeigen lassen, um zu gucken, wo kommt die Essenz raus, die ich mir, naja, es ist jetzt nicht so, dass die Übersetzungen so abweichen, also keine Angst jetzt irgendwie, aber es gibt schon ein paar Unterschiede. Wie kann ich es am besten verstehen und in mein Leben einbauen? Diese Chance habe ich heutzutage. Ich muss nicht mehr die Bibel durchblättern. Ich weiß nicht, ob man die Anfangszeit ohne Internet kannte. Da hatten ganz viele so Klebedinger in ihrer Bibel, damit die schnell die Verse finden konnten, dass du so die einzelnen Evangelien ganz schnell aufschlagen konntest. Heutzutage hast du dein iPad oder Handy mit und wenn ich sage Matthäus 5, Vers 3, tschack, 10 Sekunden später hast du den Bibelvers quasi auf deinem Handy und kannst mitlesen. Wir können uns das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, was es bedeutet, diesen Zugang zu Gottes Wort nicht besitzen zu können. Und ich will mich heute mal weit aus dem Fenster lehnen, das mache ich gern. Ich bin trotzdem der Meinung, bei all dem Tollen, was wir jetzt haben, dass wir eine Reformation brauchen. 500 Jahre nach dem großen Reformator. Und mit Reformation meine ich an der Stelle nicht Modernisierung oder Aktualisierung oder Erneuerung. Wir sind schnell dabei, irgendwie so auf so einen Gemeindezug aufzuspringen, dass wir neue Technik brauchen, mehr Lampen, besseren Ton und dann wird's quasi. Es geht wirklich um Reformation unseres Herzens. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt oder darüber nachgedacht habt, was das Ziel des Teufels in diesem ganzen Prozess mit uns eigentlich ist oder mit dem Prozess auch damals in Zeiten Martin Luthers war. Denn Teufel, sein Ziel ist es, uns von dieser Heilsbotschaft Gottes zu trennen. Weil er weiß, wenn wir irgendwann die Entscheidung in unserem Herzen treffen, ich gehöre zu diesem Jesus, dann hat er Schwierigkeiten mit uns. Dann ist nicht mehr so einfach, einen Keil dazwischen zu bringen und dann gibt's vielleicht noch das Auf und Ab im Leben. Aber das Ziel, wir bei Gott, das ist eigentlich festgeschrieben. Und der Teufel wird daher immer versuchen und hat es damals versucht, die Menschen dumm zu halten, die Menschen auf Irrwege zu führen, dass sie nicht dieses Erlösungswerk Gottes, Jesu am Kreuz, für sich annehmen können.
Und wenn wir jetzt in unsere heutige Zeit gucken, dann ist es natürlich nicht so, wie ich schon gesagt habe, wir haben keine Bibel, sondern ich glaube, das Problem in unserer heutigen Zeit ist, dass wir einen riesen Schwall an Wissen über uns kreist. Und wir wissen gar nicht, wo wir zuerst hingreifen sollen. Wir wissen gar nicht, welche Bibel übersetzen. Wir wissen gar nicht, welchen Prediger. Wir finden wahrscheinlich auch zu jedem Thema was Kontroverses, einen unterschiedlichen Prediger, der es quasi so predigt, wie es uns passt. Und wir haben quasi ein Überangebot an Wissen und wissen gar nicht, wie wir dieses Wissen greifen sollen. Was aus Unwissenheit damals ist quasi eigentlich eine Verwirrtheit und Ablenkung in unserer heutigen Zeit geworden. Wenn schon was Christliches in meinem Leben, dann wenigstens eine gute Online-Predigt oder Lobpreis oder ein tolles Buch, was mir irgendwas beschreibt quasi. Aber diese Bibel, mir geht es ganz oft selbst so. Wenn ich so überlege, man hat manchmal ja so die Momente in unserem Alltag, wo wir auf einmal Zeit übrig haben. Das passiert ja recht selten, aber es gibt die Momente, die bei uns die Kinder schlafen, Sarah ist irgendwo unterwegs, Fernsehen ist gerade nicht so aktuell, Xbox dauert mir zu lang. Jetzt habe ich Zeit. Was mache ich? Ich nehme mir vielleicht ein Buch aus dem Schrank, was mich vom Cover her anspricht, oder ich höre mir irgendeinen Lobpreissong an, oder ich höre mir eine Predigt von meinem Lieblingsprediger an. Und ganz, ganz hinten dran steht da irgendwann mal dieses Wort Gottes, was eigentlich vor 500 Jahren bahnbrechendes Geschenk gewesen wäre, wenn ich es hätte haben dürfen. Was würde passieren, wenn wir uns gemeinsam danach auf den Weg machen, unseren Gott in den Fragen des Lebens zu suchen und dort nur unseren Gott zu suchen? Nicht die Weisheit der Menschen, die ist nicht schlecht, die will ich heute auch nicht kleinreden. Es ist gut, dass Menschen studieren und sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und es zerreißen und wälzen. Aber was ist, wenn Gott mit dir ganz persönlich was tun möchte? Was ist, wenn Gott dein Leben am allerbesten kennt? Die Bibel ruft uns eindeutig dazu auf, dass ja die Grundlage Jesus geschaffen hat. In Hebräer 10, Vers 19, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Ich habe letzte Woche schon zur Gemeindefreizeit diesen Satz erwähnt, oder ich habe es quasi nur erwähnt, nicht den Vers vorgelesen. Dieses freier Zugang zum Tempel für die Leute damals, wie gesagt, dort gab es einen großen Vorhang, es durfte nur bestimmte Personen, quasi Mittelsmänner, Priester, hinter diesen Vorhang und durften dort Gott begegnen. Dieser Vorhang ist zerrissen und du hast freien Zugang zu Gott. Klingt so lapidar, als wäre das quasi ein Ding, was wir schon immer hätten wissen können. Freien Zugang zu Gott. Du kannst zu Gott kommen, so wie du bist. Du kannst mit Gott reden, Gott kann mit dir reden. Du kannst früh, Mittag, Abend, egal wann du Lust hast, den ganzen Tag Zeit in Gottes Gegenwart verbringen. Noch so ein bahnbrechendes Ding. Und dann gab es zunächst eine Prophetie für das Volk Gottes an die Juden. Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen und man wird euch dienen, Diener unseres Gottes nennen. Und ihr werdet den Heiden, ihr werdet der Heiden Güter essen und ihre Herrlichkeit euch rühmen. Nochmal, ich bin so schlecht im Lesen. Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Und ihr werdet der Heiden Güter essen und in ihrer Herrlichkeit euch rühmen. Und dann wird das Ganze sogar noch in der Offenbarung auf uns gemünzt, Offenbarung 1, Vers 6. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Die Definition eines Priesters, ich habe es vorhin schon vorweggenommen, ist ein Mittelsmann zwischen dem normalen Christen und Gott. Und jetzt sagt Gott zu uns, du bist Priester. Das heißt, du bist dein eigener Mittelsmann. Da ist niemand mehr, der sich dazwischen stellen könnte, den du fragen musst, den du unbedingt zur Rate ziehen musst, wenn du Gott verstehen möchtest und wenn du Beziehung mit diesem Gott leben möchtest. Du bist Priester. Wusstest du das schon? Du kannst ab morgen eine schwarze Kutte tragen und einen tollen Hut und du bist Priester. Und wie eine Frau aussieht, kann ich mal gar nicht erklären. Schwarzes Kleid. Nee, Quatsch. Du bist Priester deines Lebens. Du kannst in Berührung mit diesem Gott treten. Wahnsinn. Und ich habe mir so überlegt, das funktioniert eigentlich nur, wenn beide Seiten Ja dazu sagen. Das funktioniert nur, wenn Gott sagt, ich akzeptiere dich als Mittelsmann zwischen dir selbst und mir. Und wenn du sagst, ich bin bereit, dort hineinzutreten. Es ist quasi schon, wenn das als, ich habe so gedacht, wenn das als Priester beschrieben wird, ist das nicht automatisch irgendwie in uns drin, dass ich sage, ne, Gott, hier stehe ich jetzt in deiner Gegenwart und alles ist super, sondern ich habe manchmal das Gefühl, von unserer Seite ist es wirklich eine Entscheidung zu sagen, Gott, ich traue mich in deine Gegenwart, ich gehe in dein Licht und guck, was dort ist. Ich probiere es einfach mal aus. Ich habe vielleicht Angst davor, dass ich dich nicht hören kann. Ich habe Angst, dass ich dich falsch höre. Ich habe Angst, dass du die falschen Sachen zu mir sagst. Ich habe Angst, dass du mein Zeug gar nicht hören willst, was ich dir sagen will. Das sind alles so Dinge, die in unserem Kopf dann so losrattern. Aber ich nehme es quasi in der Hand, das Heft, und sage, Gott, ich will Priester für mein Leben sein. Ich will eins zu eins mit dir in Berührung sein. Wie sieht es bei uns aus? Wissen wir noch, wie das geht? In Gottes Gegenwart treten und die Lösungen bei Gott abholen? Oder brauchen wir Reformation unseres Herzens? Haben wir Vertrauen darin, dass wir Gott direkt begegnen können und ihm quasi nahe sein können? Oder sind die Zweifel in unserem Herzen viel, viel größer? Und wir gehen lieber auf Nummer sicher und fragen noch 2, 3 Leute, ob das, was die über unser Leben denken und was die machen würden, wenn sie an unserer Stelle stehen würden. Wir fragen vielleicht unsere Pastoren, unsere Eltern, weise Freunde. Nicht falsch verstehen, es ist gut, dass wir solche Leute an unserer Seite haben. Aber es ist viel wichtiger, dass diese Menschen eigentlich an unserer Seite stehen und sagen, ich bete dafür, dass Gott wirklich in dein Leben hineinreden kann. Ich bin für dich da, auch wenn du mal eine falsche Entscheidung triffst. Ich stehe mit dir, und wenn ich merke irgendwie, du scheinst gegen den Baum zu rennen und du merkst es nicht, dann bin ich bereit, dich auch nochmal in Frage zu stellen. In Frage stellen ist ein Unterschied, als zu sagen, dort lang. In Frage stellen ist, bist du dir sicher, dass das der Weg ist? Lass uns gemeinsam nochmal zu Gott gehen und ihn fragen. Und Mutzusprecher zu haben. Ich glaube, wir haben uns als Gemeinde, ich habe das mal vor kurzem in einem längeren Schweig quasi erzählt, wie wir so entstanden sind. Und ein Punkt war, dass wir gesagt haben, irgendwann so nach 10 Jahren, wir brauchen Eltern im Glauben. Wir brauchen Menschen, zu denen wir hingehen können, die uns Mut zusprechen, die sagen, Mensch, Mitch, ist gerade Mist, aber steh wieder auf. Es geht weiter, unser Gott ist immer noch an unserer Seite. Aber das wischt keinesfalls diesen direkten Zugang zu Gott weg, dass wir den irgendwie vielleicht nicht mehr brauchen, dass es veraltet ist, dass es besser ist, auf die Schlauen zu hören und lieber nicht auf unser schlechtes Ohr. Und wir haben, wie gesagt, dieses zweite wichtige Tool geschenkt bekommen, Hebräer 4, Vers 12. Denn eins müsst ihr wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Ist deine Bibel ein Schwert, was in deinem Schrank liegt? Oder ist deine Bibel, wie vielleicht manchmal oft bei mir, ein zugestaubtes Buch, was, wenn überhaupt, im Internet gesucht wird? Das ist eine echt krasse Beschreibung des Wortes Gottes, finde ich. Also das geht durch Mark und Bein, wie man es schon liest. Das durchtrennt alles. Die Bibel ist quasi, nimmt sich heraus, als Wort Gottes zu sagen, ich habe Antworten, ich habe Überführung in mir, ich habe Wahrheit in mir. Und wenn du dieses Buch quasi in die Hand nimmst, dann kannst du dich mit diesem verbinden, dann kannst du diese Weisheiten, Wahrheiten über dein Leben, über das, wo du lebst, rausnehmen. Du kannst quasi anhand dieser Bibel Leben lernen. Und diese Bibel will dir das Leben lernen. Dieses Buch ist an sich ein Wunder für sich. Ich weiß nicht, ob du schon mal, hoffentlich hast du schon mal Stellen doppelt gelesen, also quasi irgendwann nochmal angefangen in einem Kapitel oder so. Und du wirst feststellen, es werden dich in deinem Leben immer andere Dinge ansprechen. Aus dieser Bibel kommen manchmal immer wieder andere Informationen, Texte für dich heraus, wo du sagst, das war heute für mich wichtig, anstreichen. Ich weiß nicht, wie die Sarah das machen wird. Die wird eine neue Farbe nehmen und nochmal drüber streichen oder eine neue Bibel. Aber es werden immer wieder neue Dinge aufleuchten, die unser Leben berühren und die in unser Leben hineinsprechen und die uns verändern wollen. Und es ist manchmal, glaube ich, ganz gut so, dass wir nicht alles sofort lesen, was dort drin steht. Also so, wir lesen es zwar mit die Worte, die dort stehen, aber nicht alles fällt in unser Herz. Ich glaube, dann würde unser Herz manchmal sehr schwer werden und es würde sich tatsächlich so anfühlen, als würde ein Schwert uns zerteilen. Und es ist fantastisch zu sehen, dass Gott Weg nutzt quasi, dass der Heilige Geist in uns Dinge wichtig macht, die wir erkennen dürfen. Schritt für Schritt.
Ich habe heute wegen einer Zeichnung quasi dieses Ding, dieses Flipchart noch hervorgeholt, weil mir die irgendwie wichtig geworden ist, keine Ahnung, und die hat der Lobpreis gerade nochmal so bestätigt. Unser Glaube, unser Leben mit Gott beginnt genau hier. Silke hat es vor uns gesungen mit dem, Silke, sag deinen Satz nochmal, was hast du vor uns gesungen, weißt du das noch? Take me. Alles, was ich sagen muss, nimm ich. Es fängt alles damit an, dass wir zu Gott sagen, ich will mit dir zusammenleben. Und aus dieser kleinen Entscheidung, die ist manchmal noch nicht mal so pompös, dass irgendwie dann die Lichter ausgehen oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Mystisches passiert. Es ist einfach nur eine Entscheidung. Gott, ich will mit dir zusammen sein. Aus dieser Entscheidung entwickelt sich ein Leben. Und auf dieser Lebensbahn, die hier so abgebildet ist, auf dieser Lebensbahn entdecken wir Gott immer und immer wieder. Und wir entdecken Gott in unserem Leben, wir entdecken, wo Gott in unserem Leben noch nicht ist. Und es gibt immer wieder mal so Stationen, wo Gott uns Dinge wichtig macht, wo wir in der Bibel vielleicht Dinge lesen, wo der Prediger irgendwas sagt und wir merken, hier berührt mich was. Hier will ich was ändern. Hier merke ich, ich habe Sünde in meinem Leben und die muss weg. Und dann kommt diese Sünde weg und dieser Lebensweg geht weiter. Das Schlimme ist, dass, wo wir vorhin noch mal drüber gesprochen haben, in der Zeit Martin Luthers war der Lebensweg, hier hat ja hinten begonnen und man hat versucht quasi sich irgendwie bis zu diesem X dieser Entscheidung zu quälen und zu sagen, dort muss ich irgendwie hinkommen. Da sind ganz viele Etagen und ganz viele Entscheidungen, ganz viele Sünden, die da weg müssen und ganz viel Trennung. Und Jesus sagt, hier geht's los. Und ich kann dir heute sagen, hier geht's los. Egal wo du stehst, hier geht's los. Und gemeinsam kannst du dich mit Gott und dieser Bibel und seinem Wort und seinem Reden in dein Leben auf den Weg machen und kannst sagen, ich will dich erforschen. Ich habe so einen Text noch gelesen, im 1. Petrus 2, Verse 4 bis 5. Kommt zu mir, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat. Weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Ein lebendiger Stein. Ich bin Bauingenieur, solche Bilder geben mir immer Kraft, weil ich die kenne. Wenn ein Haus gebaut wird, braucht es Steine. Und ein lebendiger Stein sein zu können, das bedeutet nicht ein Abklatsch, eine Kopie, ich mache das so wie die Säge oder ich mache das so wie wer auch immer, sondern ein lebendiger Stein. Ein Stein, der aus einer lebendigen Beziehung mit Jesus kommt, wird in das Haus Gottes eingebaut. Das klingt für mich fantastisch. Erstens gibt es für mich das Bild, ein so ein Ziegelstein, ich allein als lebendiger Ziegelstein, macht eigentlich wenig Sinn, außer dass man drüber stolpern kann, aber gemeinsam. Und dort kommt wieder dieses zusammen auch, dass wir als Christen gemeinsam an Gottes Haus bauen. Und dass dort was entsteht. Hier ist es ein Bild eines Hauses, keine Ahnung, was Gott wirklich baut, aber wir sind ein lebendiger Baustein davon. Wir sind Teil seines Königreichs. Und wir sollen nicht einfach nur Mitschwimmer sein, sondern lebendig sein. Und lebendig sein bedeutet, ihn zu kennen, ihn zu lieben, ihm zu folgen und sich mit ihm zu beschäftigen. 4 Punkte zum Abschluss, die ihr heute gerne mitnehmen könnt. Passen jetzt nicht hierher. Der erste Punkt, den ihr euch merken dürft, Gnade zuerst, Gnade first. Es geht in allererster Linie um deine Entscheidung und dann kommt dieser Befreiungsakt Jesu in deinem Leben, der vielleicht sogar Jahrzehnte anhalten wird, vielleicht sogar bis zum Ende deines Lebens geht, dass Gott dich befreien muss. Aber aus Gnade darfst du dich ihm nahen, du darfst zu ihm kommen und du darfst die Entscheidung für ihn treffen. Du musst nicht andersrum leben. Und wenn du so einen Druck in dir spürst, dass du das irgendwie andersrum machen musst und dass du dich am Morgen irgendwie bemühen musst und dass du das irgendwie in deinem Leben irgendwie hinkriegen musst und dann kommt Gott mehr in dein Leben. Nein. Du entscheidest dich, indem du sagst, ich möchte mit diesem Jesus unterwegs sein. Und du wirst merken, dann fallen die Dinge von dir. Nicht alles sofort, aber du merkst, dass Dinge von dir fallen und dass es leichter wird. Das ist nämlich schon der zweite Punkt. Heiligung passiert nur, indem wir Jesus in unserem Herzen tragen. Eine andere Heiligung gibt es nicht. Es ist ein
dummes Angestrenge, was nicht zum Ziel führt. Heiligung passiert, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, weil er das in uns bewirkt durch seinen Heiligen Geist. Der dritte Punkt, ich möchte euch ermutigen zum persönlichen Austausch mit eurem Gott. Und was ihr dort für Wege habt, die sind so flexibel. Wir haben es zur Gemeindefreizeit besprochen, quasi wie Menschen Gott begegnen und wie Gott zu Menschen redet. Und da hat jeder einen anderen Weg, einen anderen Zugang zu Gott. Der eine liest tatsächlich Stunden in der Bibel und Gott offenbart ihm alles, was er benötigt. Der nächste braucht Zeit im Lobpreis, in Gegenwart. Der nächste braucht Stille. Der nächste braucht Spaziergänge. Der andere braucht Kunst. Komm mal. Aber wenn du diesen Weg gefunden hast, wie Gott mit dir redet, dann such diesen persönlichen Austausch mit ihm, anstatt, ich habe es jetzt genannt, Gurus zu suchen, die quasi, wo du denkst, dort steckt Weisheit, dort muss ich mir die Weisheit holen. Und ich möchte euch trotz alledem, bei allen Wegen, die es gibt, möchte ich euch und mich selbst ermahnen, dass es ein gutes Wort ist, was uns gegeben worden ist. Dass es nicht einfach nur ein alter Schinken ist, den keiner versteht, sondern dass es ein lebendiges Wort ist, ein Multitool. Manche Männer stehen ja auf Multitools, wo man Säge und alles, Säge, Messer, keine Ahnung, was noch alles drinsteckt, mehr habe ich nie benutzt, Flaschenöffner. Ein Multitool in unseren Händen. Nicht aus schlechtem Gewissen. Ich will nicht, dass du heute nach Hause gehst, dir so eine Bibel stiehlst von unserem Fensterbrett und sagst, jetzt muss ich die irgendwie lesen, weil der das gesagt hat. Nein, ihr sollt das wirklich mit Liebe und mit Freude in eurem Herzen tun. Und wenn es anfängt mit 5 Minuten irgendwie, wenn er sagt, 5 Minuten schaffe ich das, Bibel lesen, egal zu welcher Tageszeit. Vielleicht auch nur 10 Minuten in der Woche sind schon 10 Minuten mehr, wie vielleicht du jetzt gerade in der Bibel liest. Und Gott herauszufordern und zu sagen, ich will die Wahrheiten entdecken. Ich will entdecken, was du hier reingeschrieben hast. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, es ist nicht immer einfach. Hier stehen auch Kontroversen drin, hier stehen Sachen drin, die sind vielleicht sogar anders, wie du es bis jetzt gedacht hast und geglaubt hast. Aber was ist, wenn dort Wahrheit drin steht für dein Leben? Wenn dort Wahrheit für die Situation drin steht? Was ist, wenn Gott Lösungen hat für unser Ausländerproblem in Deutschland oder auf dieser Welt? Was ist, wenn Gott Lösungen hat für dein Finanzproblem? Was ist, wenn Gott Lösungen hat für dein Problem mit Neid, mit Missgunst? Was ist, wenn Gott Lösungen hat für dein Problem mit Sexualität? Ich kann dir versprechen, es steht zu ganz vielen Themen hier was drin, wo man gar nicht denkt, dass vor so vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden Menschen da schon dran gedacht haben oder Gott dran gedacht hat, das in dieses Buch zu schreiben. Ihr merkt, wir drehen zurzeit immer wieder unseren Kreis um 2 Themen eigentlich. Einmal um Gott persönlich erleben und um dieses Wort. Und das liegt daran, dass wir euch nerven wollen und euch so lange dieses Wort predigen wollen, bis es in unsere Herzen hineinfällt. Und da geht's, ich glaube, wenn Gott es mir immer wichtig macht, das zu predigen, geht's ihm auch um mein Herz. Es soll wieder in unser Herz fallen, dass es ein lebendiger Gott ist, der Beziehung mit dir persönlich möchte und der dir ein Buch geschrieben hat mit Lösungen für dein Leben. Ihr werdet merken, ich komme mit dem Thema bestimmt irgendwann nochmal wieder. Ich möchte gern zum Abschluss beten und euch ermutigen. Wir werden da noch Abendmahl feiern. Das Simone, sagst du noch was dazu? Die Sarah sagt was dazu. Ich ermutige euch, diese Lieder jetzt zu nutzen, die Stille zu nutzen, die Zeit im Anschluss an den Gottesdienst, euren morgigen Tag, meistens ist der Sonntag ein ruhiger Tag, um mit Gott nochmal drüber zu reden und zu sagen, wie soll ich das jetzt machen? Wie stellst du das vor? Und diese erste Frage zu stellen, Gott, was sind die nächsten Schritte? Strategie, Gott. Was willst du tun? Vertrau drauf, dass er das möchte mit dir. Vertrau drauf, dass Gott eine Strategie hat, dir sein Wort nahe zu bringen und selbst wieder in dein Herz einzuziehen. Ich möchte beten, dass ein Same fällt und wir lesen in der Bibel, da gibt es den Seemann, der den Samen ausstreut und der fällt unterschiedlich weich oder hart. Und ein Teil dieses Samens geht auf und ich will jetzt wirklich dafür beten, dass wir Acker sind. Dass der Same auf unseren Acker fällt, dass es regnet ganze Nacht und dass dort ein Keim hervorgeht. Gott, darum bitte ich dich, dass du unser Herz bereit machst, dass Samen hineinfallen kann, Herr. Und wir wünschen uns eigentlich alle, und da bin ich fast davon überzeugt, eine persönliche Beziehung mit dir. Und wir haben verkorkste Ansichten in unserem Kopf, wir haben Angst davor, wir denken, dass wir es nicht können, dass wir zu dumm sind, dass wir vielleicht zu klein in deinen Augen sind, dass unser Leben zu schlecht ist, dass wir das könnten. Gott, es sind so viele Lügen, die der Teufel in uns hineingelegt hat. Und ich will dich bitten, Herr, dass du durch diesen Dickicht an Lügen uns berührst, Herr, und unser Herz neu machst. Ich wünsche mir, dass wir irgendwann aufhören können, darüber zu predigen, weil wir es wieder fest in unserem Herzen tragen, Herr. Ich wünsche mir so sehr, dass ich es erleben kann, Herr, dass du in meinem Herz wieder ganz neu aufgehst und dass dort ein ganz neuer Baum wachsen kann, eine ganz neue Pflanze wachsen kann, Herr. Und mach uns das bewusst, Herr, wo Hinderungsgründe sind. Mach uns bewusst, wo wir im Dickicht leben, wo wir weg sind, wo Samen quasi keine Chance hat, wo wir vielleicht viel zu gestresstes Leben haben, Herr, wo wir uns selber irgendwie so Aufgaben gemacht haben, die gar nicht nach dir sind, Herr. Und lass uns erleben, Herr, was es bedeutet, ja, eine Heiligung zu erleben, nicht aus Druck heraus, sondern eine Heiligung zu erleben, weil wir eine Entscheidung getroffen haben, dich in unser Herz zu lassen, Herr. Wir wünschen uns eigentlich diese Heiligung, weil diese Heiligung der Weg zur Freiheit ist, Herr. Wir wollen frei sein von diesen blöden Gefühlen, die unser Herz manchmal so traurig, so wütend, so dunkel machen, Herr. Wir wollen ein helles Herz haben, Herr. Und du darfst unser ganzes Leben von jetzt bis zu unserem Tod nutzen, um diesen Weg mit uns zu gehen, Herr. Und auch wenn es ein langer und steiniger Weg ist, und die Bibel beschreibt es so schön, und es gibt Bilder, diesen schmalen Weg. Gott, wir wollen bereit sein, diesen Weg zu laufen. Schenk uns Kraft dafür. Und gib Antworten auf die Fragen, die gerade so in Köpfen drin sind, Herr. Gib so eine erste Geschmacksnote davon, Herr, wie es im Dialog mit dir aussieht, Herr. Und schenk uns Liebe für dein Wort, Herr. Schenk mir Liebe für dein Wort, Herr. Schenk mir wirklich eine Sehnsucht danach, dich da drin zu suchen und zu entdecken. Amen. Amen. Das war schon.